Hyperfokus.
Hallo, ich bin Jessica Mach und dieser Podcast ist mein Hyperfokus für euch. Durchquert mit mir im Raumschiff FOMO meinen Mikrokosmos. Immer auf der Suche nach dem verlorenen Flow entfliehe ich meiner postberlinalen Depression und versuche endlich auf einem neuen Planeten zu landen. Ich kollidiere voller Absicht mit bekannten und unbekannten Flugobjekten und lasse mich fröhlich in schwarze Löcher saugen. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Nächste Runde rückwärts. Hallo, huhu. Da sind wir wieder. Na, wie waren denn die drei Donnerstage ohne Hyperfokus hören? Ich hoffe nicht allzu langweilig. Ihr habt bestimmt die Zeit richtig gut rumgekriegt. Ja, die Pause ist jetzt zu Ende. Das war irgendwie eine kurze Pause, habe ich das Gefühl. Denn ich sitze hier tatsächlich ja noch während meines Urlaubs und nehme diese Folge hier auf. Wo ich gerade bin? Ja, ich bin gerade in Schweden und sitze hier in meinem Wohnmobil und ja, habe mich jetzt mal verpieselt, um diese Aufnahme zu machen. Ja, warum sind wir überhaupt in Schweden? Was machen wir hier? Wir besuchen Freunde von uns, die haben sich hier vor einiger Zeit ein Häuschen gekauft und da gibt es ziemlich viel zu tun auf jeden Fall. Genau, und da sind wir jetzt einfach mal hier vorbeigeschneit, um erstens ein bisschen Urlaub zu machen und zweitens natürlich ein bisschen zu helfen. Ja, genau, vielleicht kann ich die beiden ja noch überreden, auch eine Podcast-Folge mit mir aufzunehmen, weil ich denke, dass das vielleicht ganz interessant sein könnte. Ja, ich wollte euch erstmal ein bisschen berichten, was wir so gemacht haben in den letzten Wochen, wo ich so war und wie das so war. Und genau, ich fange dann einfach mal an. Wir sind ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich verliere irgendwie immer die Zeit im Urlaub. Ich habe gar keine Ahnung, wann wir genau losgefahren sind. Auf jeden Fall sind wir zuerst in Berlin gelandet. Oh Wunder. Und wir haben uns gedacht, Berlin im Juli ist eine nette Sache. Das Wetter hat auch einigermaßen mitgespielt, beziehungsweise war es eigentlich auch schnell zu heiß. Das ist leider so. Also ich bin wirklich so ab 24, 25 Grad fängt es bei mir langsam an, dass ich nicht so richtig mehr funktionieren kann. Deswegen ja, waren da so ein paar Tage ein bisschen zu heftig für mich, gerade in der Stadt. Nichtsdestotrotz liebe ich natürlich die Stadt, wie ihr alle schon wisst, wenn ihr ein paar Folgen gehört habt. Und deswegen war das eigentlich, ja, zu vernachlässigen, war nicht so schlimm. Wir haben tatsächlich in Berlin gearbeitet, bevor sozusagen unser richtiger, echter Urlaub losging. Wann der überhaupt losging, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil wir haben das irgendwie so gemischt dieses Mal. Wir haben sehr viel zwischendurch, gearbeitet, erledigt, haben verschiedene Leute besucht. Aber wie gesagt, in Berlin haben wir erstmal jeder gearbeitet. Ich habe ein paar Tage gearbeitet und der Peter hat auch ein paar Tage gearbeitet. Der jeweils andere hat sich um die Kinder gekümmert und das war eigentlich sehr, sehr schön. Für uns ist es immer was sehr anderes, in einem Studio zu arbeiten, wo viele andere arbeiten oder eben Menschen arbeiten, die laute Tätowiermaschinen benutzen, weil das ist irgendwie bei uns schon lange nicht mehr der Fall. Wir haben alle sehr kleine summende Maschinchen, die man kaum wahrnimmt, wo man sich sehr gut unterhalten kann, wo man Musik gut hören kann nebenbei. Das ist irgendwie so unser Ding, das haben wir für uns so hingebaut. Und dieses Tattoo-Studio-Feeling, was man hat, wenn man eben einfach diese lauten Maschinen die ganze Zeit hört, vor allem wenn es mehr als eine sind, dann ist das teilweise ganz schön anstrengend für den Kopf, haben wir gemerkt. Gleichzeitig natürlich bei der Hitze, dann mehrere Menschen und so weiter und so fort. Ist jetzt nichts, was ich für mich so machen würde, wenn ich, ja, wenn ich nicht meinen eigenen Laden hätte, mein eigenes Atelier, wenn ich irgendwo arbeiten müsste, dann würde ich mir auch einen ruhigen Ort wahrscheinlich suchen. Das ist sehr, sehr, sehr schwierig für mich so. Naja, aber trotz allem hat es sehr viel Spaß gemacht und schöne Dinge sind entstanden. Genau, das war so eigentlich die erste Woche, wie wir sie verbracht haben. Wir waren nicht direkt in Berlin mit unserem Camper gestanden, sondern halt außerhalb bei Menschen, die wir kennen, bei Freunden. Und da konnten wir in oder am Garten parken und hatten somit schon auch das Campinggefühl anbei. Das war irgendwie ganz, ganz nice. So. Dann, wie ging es weiter? Waren wir auf eine Hochzeit eingeladen. Ja, das war ein ja, lang geplantes Ding, beziehungsweise wir wussten ja eben, meistens wird man ja auf einer Hochzeit schon ein Jahr vorher eingeladen. So war das ungefähr bei uns auch. Und wir haben uns darauf auch sehr, sehr gefreut, weil das eigentlich ja was Schönes ist, beziehungsweise wir die Person, die geheiratet haben, auch sehr mögen. Das Problem an der Sache, jetzt komme ich schon gleich zu Problemen, das ist immer toll, wenn man eigentlich was Positives erzählen will, aber leider war es so, dass wir außer dem Brautpaar niemanden kannten auf dieser Hochzeit und deswegen haben wir uns relativ schnell sehr unwohl gefühlt. Ja, das ist wieder so ein Problem, das vielleicht andere nicht so gut nachvollziehen können, weiß ich nicht. Für mich ist es ein bisschen so, ich fühle mich schnell beobachtet, ich fühle mich dann schnell gezwungen, Gespräche zu führen. Und ja, ihr wisst wahrscheinlich auch über mich schon, dass ich Smalltalks sehr, sehr, sehr schlecht kann, beziehungsweise es mir fast körperliche Schmerzen bereitet, wenn ich mich ja über belanglose Themen unterhalten muss. Das ist ja ist einfach nicht mein Ding, ich kann es nicht. Und ich möchte auch oft irgendwelchen Fragen ausweichen, die ja eben auch einfach so Smalltalk bedeuten. Wenn einer zum Beispiel gehört hat, dass ich tätowiere, dass das mein Beruf ist und dass jemand ist, der damit noch gar nichts zu tun hatte oder so, der stellt dann eben solche ungeliebten Fragen, die man einfach nicht beantworten möchte, wie zum Beispiel, ah, wie bist du überhaupt dazu gekommen, Tätowiererin zu werden? Das sind so Fragen, die Leute meinen es nicht böse und ich habe die Leute auch gern, aber die Fragen sind einfach furchtbar und man möchte sie nicht beantworten, weil man sie, ich weiß gar nicht, ob das jemand versteht, wenn ich das jetzt hier sage, aber es sind halt Fragen, die man schon millionenfach gehört hat und immer wieder beantwortet hat. Und ich finde jetzt wirklich in 2024 ist es nicht mehr so ein ungewöhnlicher Beruf wie vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren, wo man jetzt, ja, weiß ich nicht, ich frage ja auch nicht jede Nageldesignerin oder jeden Nageldesigner, wie bist du zu diesem Beruf gekommen? Oder jeden, der irgendwo am Band steht, wie bist du zu diesem Beruf gekommen? Ich verstehe schon, dass es für manche Leute was Besonderes ist. Das ist auch schön. Für mich ist es auch was Besonderes. Ich liebe das und bin froh, dass ich diesen besonderen Beruf habe. Aber ich möchte einfach diese augenscheinlich Smalltalk startenden Fragen einfach nicht beantworten. Sorry, Leute. Es tut mir leid, wenn das jetzt jemand hört, der das mal upsie gestellt hat. Es ist wirklich nicht schlimm. Ich hab euch gern. Nur die Frage finde ich doof. So. Irgendwo jetzt habe ich mich jetzt hier reingefuchst. Da wollte ich eigentlich gar nicht drüber sprechen. Ich kürze das kurz ab. Wir haben uns dann die Zeremonie, die Trauung angeschaut. Das war auch schön. Und danach haben wir, ja, haben die Kinder einfach ein bisschen gebastelt. Das war auch ganz schön. Da gab es also Möglichkeiten für die Kinder, sich zu beschäftigen. Ansonsten, ja, standen irgendwie so ein bisschen Grüppchen rum. Das Wetter war sehr schön. Es war in einem Strandbad. Da konnte man tatsächlich auch an den Strand gehen und ja, wenn man Bock hatte, auch schwimmen. Aber trotzdem war irgendwie dieses Gefühl, ja, das ist unbeschreiblich. Wir konnten es einfach nicht aushalten. Zum Glück bin ich ja da nicht alleine. Das war das gleiche Ding hatte, also war bei Peter auch so. Nur die Kinder waren dann ein bisschen traurig, die Genau, weil wir dann nämlich nach, ich glaube, 3 Stunden haben wir es geschafft oder 3,5 Stunden und dann haben wir gesagt, dass wir jetzt gehen müssen. Also ich habe das auch ganz einfach so gesagt, dass wir jetzt gehen müssen. Ich habe mir auch keine Ausrede ausgedacht und das Einzige, was als Ausrede hätte gelten können, war eben, dass natürlich unser Hund im Auto war. Der musste da eben leider wie immer warten. Wobei das nicht leider ist, weil er liebt dieses Auto, beziehungsweise ist es ja unser Camper und er fühlt sich da wohl und hat da seine Plätze und alles ist gut, aber es ist dann eben doch irgendwann zu warm. Und dann kann der halt nicht natürlich da drin bleiben, Ewigkeiten. Es wird nicht so schnell heiß wie in anderen Autos. Wir haben da ja auch Klimaanlage und Ventilatoren und sowas alles drin. Da kann man schon mal so ein paar Stündchen, aber irgendwann heizt es sich dann doch auf, wenn man jetzt nicht gerade unter dem besten Schattenplatz steht, auf dem besten Schattenplatz, genau. Ja, also haben wir uns dann entschieden zu gehen, bevor dann irgendwie ja vielleicht sogar richtig Programm losgegangen wäre. Aber ich finde auch tatsächlich, so eine Hochzeitsfeier ist immer ultra lang. Und man muss ja dann mitunter, wenn es zum Beispiel noch so kirchliche Trauung oder so ist, muss man ja morgens schon am Start sein und dann ist man, wenn man dann noch ja zu den Feierwütigen gehört, weiß ich wann, am nächsten Morgen vielleicht erst wieder zu Hause. Also ich finde es ein bisschen heftig mit Kindern sowieso. Da muss ich nicht wieder drauf eingehen. Das ist ja sowieso immer noch so eine andere Sache. Das war also die Hochzeit. Ach so, eine Sache noch zu Hochzeit. Ich habe ja da immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit so ungeplanten emotionalen Ausbrüchen, die mich dann da so überraschen. Das muss gar nicht nur wegen dem Brautpaar sein oder irgendwelchen zeremoniellen Dingen, sondern das können auch einfach niedliche Kinder sein, die, keine Ahnung, Blümchen bringen oder random Szenerien, die mich dann zum Weinen bringen. Das ist mir natürlich auch immer sehr unangenehm, weil ich das nicht steuern kann. Gleichzeitig habe ich mir ja vorgenommen, dass ich es nicht verhindern mehr möchte, sondern es rauslassen will, dass auch andere Leute sehen, es ist normal und jeder kann seine Gefühle rauslassen und so. Ja, aber auch das war irgendwie meine Angst vorher, dass mich das wieder so mehrfach übermannen wird. Warum heißt das eigentlich übermannen? Was hat das mit Männern zu tun? Okay. Ja, es ist aber nicht passiert. Oh Wunder, es ist nicht passiert. Es kann auch daran liegen, dass ich brav vorher meine Medikamente genommen habe. Sage ich mal so, ganz ehrlich. Ich konnte damit gut umgehen. Ich fand Dinge schön und auch emotional, aber ich musste nicht unkontrolliert los heulen. Genau, das zu der Hochzeit, ja. Dann haben wir versucht, uns mit einigen Freunden und Freundinnen zu treffen. Davon sind manche, ja, Vorhaben ins Wasser gefallen, weil immer noch einige Kinder irgendwelche Sachen mit sich rumschleppen, die wir natürlich erst recht im Urlaub uns nicht abholen wollten. Deshalb, ich weiß nicht, was es gab. Es gab Ringelröteln, es gab Hand, Mund, Fuß im Angebot oder Mund, Hand, Fuß, keine Ahnung, wie es genau heißt. Das sind alles so Sachen, die muss man jetzt nicht unbedingt noch mit im Urlaub schleppen. Deshalb haben wir uns da mit den Leuten nicht getroffen, deren Kinder da irgendwie sowas gerade durchgemacht haben. Und haben ansonsten natürlich wie immer viel gegessen, schöne Dinge gegessen in Berlin. Ja. Und wir haben Gartenhopping gemacht. Wir waren in Brandenburg auch unterwegs. Da haben wir auch Leute besucht, die wir kennen. Konnten wir auch nicht alle abklappern, aber wir haben halt, wo wir konnten, uns dann auch mal für 1, 2 Tage in den Garten oder die Einfahrt wahlweise gestellt mit unserem Camper und haben da ein bisschen Zeit zusammen verbracht. Die liebe Wiebke mit Studio Moki, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die macht Keramik ganz, ganz toll. Und da habe ich mit ihr auf Instagram geschrieben, mehrmals hin und her. Ich kannte sie auch von früher. Sie war bei uns tatsächlich in Berlin im Studio ein paar Mal zum Tätowieren, damals, vor vielen Jahren. Da haben wir beide noch in Berlin gewohnt. Und die hatte angeboten, dass wir mal zu ihr vorbeikommen und wir gemeinsam, ja, ein bisschen töpfern. Und weil Peter das schon so lange mal unbedingt ausprobieren wollte, habe ich eigentlich die Idee gehabt, ihm das zum Geburtstag zu schenken. Also quasi so einen Private-Kurs 2 Tage intensiv, dass er sich mal austoben kann. Und das haben wir da gemacht und das war richtig toll. Es hat gezeigt, dass man in Brandenburg sehr, sehr schön wohnen kann, was es da so alles gab und wie schön es ist. Und man hat eigentlich irgendwie immer nur so dieses trockene Brandenburg von so ein paar Ausflügen, die man immer mal so gemacht hat, als man noch in Berlin gewohnt hat, im Kopf. Also oftmals, ne, so Waldbrandgefahr und ja, alles ist irgendwie, ja, es wächst nischt oder so. Aber das stimmt ja eigentlich gar nicht, ne? Also wirklich, wirklich schöne Ortschaften da. Und ja, gerade da, wo Studio Moki ist, da war es wirklich sehr schön. Da gab es natürlich auch für die Kinder jede Menge zu sehen. Andere Kinder, es gab Tiere, also Hühner, eine Schildkröte, die da wohnt und eine Katze und einfach ganz viel Platz zum Verstecken und zum Spielen. Da haben die Kinder, das haben die Kinder sehr, sehr genossen und wir natürlich dann auch. Genau, und da konnten wir auf jeden Fall so ein bisschen Keramik machen. Also ich habe wirklich nur ganz kurz was gemacht. Ich habe mich mehr so darum gekümmert, dass die Kinder so ein bisschen da mal mitmachen konnten. Ich selber habe nur einen Teller bemalt. Ich wollte ja eigentlich nur, dass der Peter einfach da seine Möglichkeit wahrnehmen kann. Und das hat er auch gemacht, so wie er das immer macht. Viele Dinge produziert. Mal gucken, was er damit machen möchte. Aber das werdet ihr sicher auch sehen, zu sehen kriegen, irgendwie demnächst. Mal schauen. Dann ging es irgendwann weiter. Dann hatten wir uns schon auf dem Weg Richtung Schweden gemacht und haben zwischendurch in Rostock, wo wir auch dann auf die Fähre gegangen sind, einen Tag früher, haben wir noch einen Ausflugstag zu Karls Erdbeerhof oder Erdbeerdorf gemacht. Das war ganz witzig. Das ist natürlich ein mega Reizüberflutungsding. Dieser ganze Park und dieses Bunte und diese vielen Leute und die Fahrgeschäfte und für mich besonders schwierig immer auf die Kinder zu achten, weil die eben rumwuseln und schnell verloren gehen. Und da habe ich mir für dieses Mal ausgedacht, dass wir alle pink anziehen, damit ich meinem Gehirn sozusagen eine Aufgabe abgenommen habe, dass ich eben wirklich nur nach pink schauen muss, ne? Und nicht nach irgendwelchen Frisuren oder ja, Größenordnung oder weiß ich nicht. Also, dass ich einfach nur nach pink schauen muss zuerst, wenn ich denke, eins ist weg oder so. So, dann sind wir auf die Fähre und sind nach Schweden übergesetzt. Und da sitze ich jetzt. Die Freunde, die hier das Haus gekauft haben, die verbringen jetzt hier auf jeden Fall ein paar Wochen. Ich glaube, die ganzen Sommerferien. Es ist sehr ruhig hier in der Umgebung, also ist wahrscheinlich etwas, was uns irgendwann zu viel werden würde. Also dieses Ruhige und dass nichts abgeht, das ist schwierig tatsächlich. Ansonsten werden wir jetzt auf jeden Fall noch ein paar Ausflüge machen und hoffentlich noch unsere letzten Tage Urlaub gut verbringen können und uns entspannen. Ja. So viel Einleitung, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich habe nämlich heute eigentlich ein anderes Thema gehabt für diese Folge. Und zwar ging es eigentlich um, oder geht es eigentlich um das Reisen oder Urlaub mit ADHS und wieso wir eigentlich immer Camping machen. Das hängt alles irgendwie zusammen, ist mir nämlich in den letzten, ja, Monaten aufgefallen. Und deswegen dachte ich, es ist vielleicht ganz cool, da einmal so ein bisschen drüber zu sprechen. Also warum finde ich denn Camping so gut? Im Sinne von mit dem Van, mit dem Campervan zu reisen. Und was das mit ADHS zu tun hat. Ja. Da können wir erstmal auf jeden Fall festhalten, Reisen mit ADHS ist im Allgemeinen ziemlich schwierig. Und dann kann ich euch mal an meinem Beispiel sagen, was ich daran wirklich schwierig finde. Ich erkläre euch jetzt mal, warum für mich Reisen schwierig ist und was ich auf jeden Fall bei mir mit dem ADHS verbinde. Das ist so etwas, was ich in den letzten Wochen noch mal tiefer ergründet habe. Also es ist ja so, Das fängt ja schon damit an, dass man so einen Urlaub oder eine Reise ja planen muss. Planen, ja, schwierig. Man muss sich also festlegen, wo will ich denn hin? Na, da fängt es schon an. Das ist schon mal schwierig, wenn man da relativ offen ist, beziehungsweise man jetzt nicht irgendwie einen Anhaltspunkt hat, ja, warum man jetzt irgendwo hin möchte. Ne? Möglichst möchte man ja gerne vielleicht an einen neuen Ort oder etwas Neues erkunden. Manchmal möchte man aber vielleicht auch lieber irgendwo hin, wo man schon mal war, weil man sich denkt, naja, das ist für mich irgendwie sicherer, dann kann ich mir sicher sein, dass ich mich auch erhole oder dass ich mich da gut fühle oder so. Ja, und dahingehend muss man sich eben entscheiden. Und entscheiden ist schon mal eine Sache, die Menschen mit ADHS ja oft sehr schwer fällt. Ja, also das ist bei mir auf jeden Fall der Fall. Dann geht es weiter, wenn man sich denn dann mal entschieden hat, dass man ja Unterkünfte buchen muss. Man muss Flüge oder Züge oder Schiffe, Fähren und so weiter buchen. Da muss man auf jeden Fall, ja, das Richtige buchen. Man darf sich da auf jeden Fall nicht vertun. Da finde ich immer schwierig, wenn das Monate im Voraus ist, sich da dazu zu motivieren, daran zu denken, das zu machen. Dann, wie gesagt, auch wirklich die Zeiten richtig einzuplanen. Wie lange brauche ich, keine Ahnung, zum Flughafen? Wann muss ich losfahren und so weiter? Was muss ich da noch alles buchen, dass es dann passt? Das finde ich sehr, sehr schwierig. Dann ist die Zeit gekommen, ein paar Tage vorher. Die Reise steht kurz bevor. Wir müssen unsere Koffer packen. Oh mein Gott, Koffer packen. Reisetaschen packen. An alles denken. Es ist einfach fürchterlich. Ja, also es ist wirklich, und ich muss euch sagen, ich habe schon lange, also schon Jahre, eine Liste mir in meine Notizen in meinem Telefon. Es gibt eine Liste, wo drauf steht, an was man alles denken muss, was alles in den Koffer soll und so weiter. Ich gucke da nie rein. Jedes Mal fällt mir das dann im Urlaub ein. Oh, ich hatte ja eigentlich die Liste, habe nicht reingeguckt. Ja, typisches Ding. Gut. Was soll ich mitnehmen? Ne? Welche Kleidung will ich überhaupt anziehen? Wie ist denn das Wetter? Ist es dann auch noch ein Ort, wo es keine Ahnung ist, kann alles an Temperaturen haben? Es zum Beispiel so Nordsee im Sommer, weißt du gar nicht, wie das Wetter werden kann. Es kann kalt sein, es kann super heiß sein, es ist nicht zu planen. Das sind also diese schwierigen Dinge, die mit dem Kofferpacken zu tun haben. Aber dann geht es noch weiter. Jetzt müssen wir natürlich die gebuchten Züge, Flüge und so weiter auch erreichen. Und das ist zum Beispiel auch was. Wir kommen dann vielleicht zu Hause zu spät los, uns fallen noch Dinge ein. Wir haben ja Schwierigkeiten, unsere Zeit zu managen. Wann muss ich denn jetzt wirklich los? Wie lange brauche ich denn noch? Was passiert mir noch auf dem Weg? Warum ich denn doch zu spät komme? Bin ich zu früh am Flughafen, denke mir, ach, ich gehe noch kurz shoppen, bin dann doch zu spät. Also es sind wirklich vielerlei Dinge, die da richtig reinkicken, ja. So, dann sind wir dann irgendwann beim Urlaubsort angekommen. Ja, dann müssen wir natürlich mit dieser Übergangssituation klarkommen. Das ist ein bisschen wie bei vielen kleinen Kindern, die Schwierigkeiten haben mit Übergängen, ne? Ich glaube, einer der bekanntesten Übergänge ist der, wenn wir morgens, also wenn die Kinder morgens aufwachen, werktags und müssen dann in den Kindergarten, in die Kita, dass sie sich den Übergang immer sehr, sehr schwer tun. Ja, also vom Schlafanzug ausziehen über ja, Zähne putzen oder noch frühstücken, dann loskommen, die Kleidungsstücke, alles nervt, alles zwickt, alles ist doof. Man will doch nicht in den Kindergarten und so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen auch so an Urlaubsorten, denn wir müssen ja erstmal ankommen dann. Ja, also zurechtfinden, orientieren. Was ist hier wo? Wie schlafe ich? Wann gibt es Essen? Wo gibt es Essen? Was muss ich mir noch selber besorgen? Ja, solche Dinge wie natürlich auch Zeitverschiebung und so, das kann auch ziemlich schwierig sein. Wir müssen irgendwie schauen, dass wir dann an diesem neuen Ort uns relativ schnell irgendwie setteln, damit wir eine Base haben, von der wir dann aus ja, Urlaub machen können einfach, ne? Also, wo wir dann unserem Kopf und Körper sagen, so, wir sind jetzt hier. Hier ist jetzt der Ort, wo wir, ja, wo wir einfach uns erholen sollen und entspannen sollen. Dafür müssen wir auf jeden Fall erstmal den Übergang hinkriegen. Ja, das sind alles so Dinge. Ich habe sicherlich irgendwie was vergessen und gehe jetzt auch gar nicht da einzeln tief rein. Aber ja, generell muss ich natürlich hinzufügen, dass diese ganzen Dinge für mich als alleinreisende Person sehr viel weniger relevant wären. Ja, also ich liebe ja spontane Trips. Ich mag alles Neue. Ich kann mich auch sehr gut an Gegebenheiten anpassen und ich verbuche auch alles, was jetzt nicht so mega comfy ist, als Abenteuer. Also ich kann mich allein ja meistens schnell irgendwie, also ich kann für mich allein ja meistens schnell was verändern, was unterwegs jetzt nicht so optimal läuft. Ich kann mich auch aus Impulsen heraus mal kurz umentscheiden oder Pläne verwerfen oder sowas. Sobald man aber im Verbund reist, ja, als Familie oder mit mehreren Personen, die irgendwie an den Entscheidungen mit dranhängen, insbesondere andere neurodivergente Personen oder Personen im Kleinkind, Vorschul-, Teenageralter, sprengt sich doch die Reisegruppe Sonnenschein auch mal selbst in die Luft. Ja, nun verreise ich aber seit einigen Jahren nun mal nicht mehr alleine und daher ist es umso wichtiger, dass ich auch mal mein Credo, mir meinen Alltag so barrierefrei wie möglich zu gestalten, auf die Urlaubs- und Reisezeit übertrage. Und da bin ich eben auch drauf gekommen, warum Campen so gut für mich ist und was das eben mit ADHS zu tun hat. Bei mir. Ich erzähle euch mal die Vorteile, die das für mich hat. Also ganz, ganz oben muss ich sagen, der Camper, das Wohnmobil oder Van oder wie auch immer man das sagen will, ist mein rollender Safe Space, ja. Das ist wirklich meine Base. Das nehme ich überall hin mit, ne? Da, das ist meine Konstante im Urlaub, auf der Reise. Und das ist eine ganz tolle Konstante, weil es ist ja ein Zuhause. Das ist ja etwas, was ich vor meiner Tür parke, zu Hause, also in meinem echten Zuhause. Dann verlagere ich sozusagen einen Teil meines Zuhauses in diesen Camper und bin dann damit unterwegs. Und das ist für mich einfach optimal, weil alles, was ich brauche, also was ich brauche, kann ich dabei haben. Naja, gesetzt dem Fall, ich habe auch daran gedacht, das einzupacken, wie wir eben schon gesehen haben. Dieses Problem besteht natürlich trotzdem. Ich muss ja trotzdem diesen Camper ja erstmal befüllen und ausstatten und so weiter. Genau. Aber wenn das gemacht ist, dann hat man ja zum Beispiel auch so eine ganz eigene Routine und so gelernte Handgriffe, jedes Mal, sobald man wieder in dem Camper lebt, dann muss man sich also nicht jedes Mal am Urlaubsort neu zurechtfinden, sondern man geht dann in diesen Camper-Modus über und hat dann quasi gleich, weiß, wo alles sich befindet, wie man das macht und weiß auch, wie man schläft oder hat sich eben sein Bett darin so schön zusammengestellt und diese Kissen mitgenommen, mit denen man am besten schlafen kann, die Matratze. Irgendwie ist passend und so. Da muss man sich gar keine Gedanken mehr drum machen. Dann hat man im Kühlschrank und in den Storages für die Lebensmittel, nicht verderbliche Lebensmittel, also schon mal so einen Grundstock drin, ne, dass man auf jeden Fall da versorgt ist. Das ist auch eine ganz gute Sache. Und genau, man kann sich also direkt in die kleinen und großen Abenteuer stürzen und befindet sich gleichzeitig an jedem Ort der Welt trotzdem im eigenen Zuhause. Genau, also idealerweise steht dann der Camper eben direkt zu Beginn der Campingsaison mit dieser Grundausstattung vorm Haus bereit. Sowas wie das Bett bezogen, Handtücher und Zahnbürste sind dabei, eine Picknickdecke, Geschirr und Besteck und wer will noch ein paar frische Schlüpper und halt Cornflakes oder sowas. Genau, Lebensmittel, die man immer braucht. Weniger Einkaufsstress ist das dann schon mal gleich zu Anfang. Safe Food, ganz wichtig, vor allem für Neurospicy People und auch Kinder. Da gibt es wie so oft viele Gemeinsamkeiten. Ja. Da braucht man immer die Sachen, die auf jeden Fall gegessen werden. Ne, zum Beispiel, weiß ich nicht, die bestimmte Sorte Dosenlinsensuppe oder so, die man auch eben einfach dann mal schnell zum Hungerstillen dabei haben kann. Ja. Ja, und dann fährt man ja im Prinzip fast auch los, wann man will. Und wenn man sich nur grob ein Ziel setzt, dann kann man sich sogar ein bisschen von Impulsen unterwegs leiten lassen. Also Wenn es irgendwo an einem Ort besonders schön ist, bleibt man da. Wenn nicht, dann kann man halt einfach weiterfahren. Man hat dann nicht vorher schon alles gebucht und ist dann gebunden und ärgert sich. Nein, man ist total frei am Ende, ne? Ja, und wenn man halt unterwegs zum Beispiel mal Bock hat, ja, Vintage-Möbel zu shoppen oder irgendwas Sperriges, dann findet sich eigentlich auch immer ein Plätzchen für den Transport in diesem großen Camper, ne? Da haben wir also auch schon jede Menge von unterwegs Möbelstückchen und große Bilder und so weiter, alles Mögliche mitnehmen können direkt. Und das ist einfach total toll. Ich liebe das. Bei uns ist es tatsächlich auch für die Kinder eine richtig gute Basis. Da sehe ich das aber ähnlich, weil bei Kindern eben, wie ich eben schon sagte, das Ding mit der Übergangssituation eben auch so ist und viele andere Kleinigkeiten, die sich bei Kindern irgendwann verwachsen. Bei den meisten kommt eben darauf an, ob sie jetzt auch neurodivergent sind oder nicht. Aber das verwächst sich und bis dahin ist es eben auch gut für die, einfach diese Safe Foods und Safe Spaces und weiß ich nicht, hier Safe Bett, Kissen, Kram, alles mitnehmen zu können. Ihre Stofftiere, also sie können sich ja quasi ihre Bereiche hier sehr selbst einrichten. Und das ist einfach für die auch gut. Und wenn man dann von einem Ort zum anderen fährt, bleibt diese Sache immer gleich und sie gehen quasi abends immer ins gleiche Bettchen, in ihr Bettchen, können sich da wohlfühlen und sind vielleicht jetzt auch nicht so krass überreizt von all den Eindrücken, ne? Weil sie immer sozusagen diese Base haben. Und das sehe ich als ganz große Gemeinsamkeit. Egon. Der Egon ist auch hier, wenn ihr den ab und zu mal hört. Ja. Wir gehen gleich. Ich bin gleich fertig, okay? Ja. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, also Kinder und Menschen mit ADHS und die gleichen Schwierigkeiten. Das ist auf jeden Fall so ein Ding, was hier beim Reisen oder beim Campen auch echt relevant ist. Das muss ich immer wieder feststellen. Bei mir haben sich die Sachen halt nicht geändert. Ich bin jetzt halt eben erwachsen und habe immer noch die gleichen Probleme. Aber genau, so haben wir uns das irgendwie so hingebaut. Ja, mit Kindern im Urlaub zu sein, ist natürlich auch ein Stressfaktor. Das muss man ganz klar sagen, denn ja, man muss ja trotz allem sämtliche Bedürfnisse erfüllen und man hat ja auch immer das Gefühl, dass die Kinder gerade erst ihre Mahlzeit hatten oder dann wollen die schon wieder das nächste oder brauchen schon wieder das nächste. Man ist im Prinzip natürlich auch viel damit beschäftigt, die Kinder einfach zu versorgen. Das fällt ja nicht weg im Urlaub, ja. Da kann man leider auch, egal wie man verreist, kann man leider nichts dran ändern. Aber wie gesagt, man kann dafür sorgen, dass die Kinder immerhin sich in ihrem kleinen rollenden Zuhause wohlfühlen. Jetzt will ich noch auf die Nachteile eingehen. Es gibt natürlich Nachteile. Klar, es sind ja auch nicht alle Leute für Camping oder Vanlife oder so gemacht. Das ist ja natürlich nicht für alle Leute was. Und ja, ich habe immer nur so jetzt aus meiner persönlichen Sicht möchte ich jetzt hier sprechen. Deswegen kann ich sagen, was die Nachteile sind für mich, ist es zum Beispiel so, dass meistens ist man natürlich irgendwie dazu motiviert, viel zu sehen und zu erleben. Das kann halt so ein bisschen zur Rastlosigkeit und auch, ja, FOMO führen. Vielleicht nur ein paar Kilometer weiter, da ist es vielleicht schöner und so weiter oder das Gefühl, man könnte in der Zeit noch mehr erleben. Das heißt, dadurch, dass man die Möglichkeit hat, einfach immer weiterzufahren oder woanders hinzuschauen, ja, hat man halt auch so ein bisschen, ja, wird man so ein bisschen angeschoben davon, ne? Und dann denkt man halt, ja, vielleicht verpasse ich was, wenn ich jetzt nicht den anderen Campingplatz da noch ausprobiere oder den nächsten Strand. Das ist ein Problem. Naja, und generell ist es für mich auch so, am Strand liegen ist für mich ja mittlerweile eine Qual. Dann will ich wenigstens verschiedene Strände abliegen, ja. Also die Hitze macht mein Gehirn ja auch eher zu so einem Mopsgehirn, das aufgrund der Qualzucht nicht genug Platz zum Schlaudenken hat. Und dann noch tatenlos rumliegen und sich selbst beim Farbwechsel zuschauen, stellt mein Bedürfnis nach wenigstens ein bisschen Entertainment absolut auf die Probe. Ja, ungefähr genauso ist es aber, die Kinder zu beaufsichtigen, wenn sie in den seichten Wellen planschen. Ja, weil ich leider mein zu Worst-Case-Szenarien-blockbusterndes Oberstübchen nicht davon abhalten kann, mir vermeintliche Gefahren mit dem Megafon eines Rettungsschwimmers mit roter Badehose zuzuplärren. Das macht mich dann wahnsinnig. Ich möchte mich ja entspannen, aber diese ganzen Sachen erschweren es für mich. Ja, das kann man leider natürlich auch nicht vermeiden, wenn man mit dem Camper wegfährt. Ja, das ist tatsächlich so. Was sind denn noch Nachteile beim Vanlife? Für manche könnte zum Beispiel das Einschränken auf wenige Quadratzentimeter innerhalb des Wohnmobils schwierig sein. Ja, man muss sich mit dem Rangieren halt abfinden. Wenn mehrere Personen da dabei sind und die halt alle drin irgendwie was suchen oder es ist vielleicht schlechtes Wetter und alle müssen irgendwie ihren Platz da drin finden, dann kann das schon manchmal ganz schön nerven und man fühlt sich dann schon sehr, ja, auch schnell überreizt, klar. Ja, und noch was, es kann natürlich sein, dass auch mal unterwegs eine Panne ist. Oder vielleicht auch die Elektrik ausfällt oder das ist halt schon Kacke, ne? Da, wenn dann das Zuhause sozusagen kaputt ist, ja, was will man dann machen? Also toi, 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 hier ist alles aus Holz. Klopf mal. Das ist bei uns noch nie passiert. Halt, ich lüge. Oh mein Gott, ich habe was vergessen. Ihr seht ja, ich bin auch ganz gut im Verdrängen. Tatsächlich ist es uns mal passiert. Das kann ich euch kurz erzählen, weil das passt jetzt gerade hier rein. Ich war da hochschwanger mit meinem ersten Kind und wir sind im sehr warmen Sommer nach Italien gefahren und sind nachts gefahren. Da hatten wir auch schon einen Camper. Das war aber noch ein anderer, der war ein bisschen kleiner. Und wir sind losgefahren abends und wollten sozusagen so ein bisschen die Nacht durch und dann ein paar Stunden einfach pennen auf dem Rastplatz stehen bleiben. Und dann ist das Auto, das war dann so um 5:30 morgens, ist dann nicht mehr angesprungen. Genau, es ist einfach nicht mehr angesprungen. Und das führte dann dazu, dass wir natürlich den ADAC angerufen haben. Und der kam dann auch. Der sah ein bisschen aus wie Conny Reimann, das weiß ich noch. Es war sehr lustig. Aber eigentlich war es gar nicht lustig, weil das Auto einfach im Arsch war. Und wir mussten dann abgeschleppt werden zu einer Werkstatt. Es hatte aber keine Werkstatt noch Kapazitäten. Das war auch ein bisschen doof. Es war irgendwo vor München. Und dann hat der ADAC-Mensch uns in eine, naja, sagen wir mal, das war jetzt nicht irgendwie so eine, sah jetzt nicht so richtig professionell aus. War eher so ein bisschen so Schrauber-Style. Ja, in so einen, nein, nicht Hinterhof, aber das war auf jeden Fall, es war irgendwas. Und es waren mehrere Menschen am Start, die sich dann das Auto angeguckt haben. Und es gab leider auch keinen schattigen Platz. Das heißt, es wurde im Laufe des Tages extrem heiß im Camper und ich lag, wie gesagt, hochschwanger hinten im Bett, weil ich konnte mich auch gar nicht mehr bewegen. Ich konnte auch gar nicht richtig funktionieren bei diesem Wetter. Es waren, glaube ich, an dem Tag 32 Grad. Es war ultra, ultra heiß und es gab einfach keine anderen Aufenthaltsmöglichkeit bei dieser komischen Werkstatt. Ja, und dann haben die tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, welches Teil ausgebaut. Ach, ich glaube, die Lichtmaschine, genau, die Lichtmaschine. Und die Lichtmaschine war dann also der Übeltäter. Das haben sie dann ausgebaut. Natürlich gab es aber keinen Ersatz dort. Das heißt, da musste irgendeiner losfahren, musste stundenlang irgendwie eine Lichtmaschine besorgen, kam dann zurück. Dann haben sie diese Lichtmaschine eingebaut und es funktionierte nicht. Wir dachten, wir können gleich los. Ich habe dann unseren Freunden, die schon in Italien auf uns gewartet haben, habe ich geschrieben, wir sind gleich da, wir kommen bald, wir fahren gleich los. Ja, und dann wurde eben festgestellt, nachdem das Ding wieder ausgebaut wurde, dass der, ja, ich glaube, es war ein Mensch in der Ausbildung, der das dann gemacht hat, auch oh, Katastrophe, der hat dann, ich bin mir nicht sicher, ob er die gleiche Lichtmaschine wieder eingebaut hat, auf jeden Fall hat er eine kaputte Lichtmaschine eingebaut. Wahrscheinlich hat er irgendwie beide wieder mitgenommen und hat dann die falsche einfach, also einfach fürchterlich. Der hat dann mega, mega Anschiss gekriegt und Ärger. Und wir waren richtig, richtig fertig mit den Nerven. Letztendlich haben sie es dann irgendwann hingekriegt. Aber ich glaube, wir waren insgesamt 7 Stunden oder so oder 8 Stunden in dieser Werkstatt und sind dann also einen Tag später am Ziel angekommen, dann letztendlich. Also sowas kann auch passieren. Ich möchte mir gar nicht ausdenken, wie das gewesen wäre, wenn wir da schon unsere beiden Kinder gehabt hätten. Das wäre sehr, 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 sehr nervenzerreißend gewesen, glaube ich. Es war so schon schlimm genug. Naja, also, ne? Ich will hier nicht alles romantisieren, sowas kann eben auch passieren. Ja. Und wie es auch so ist, wenn man nicht gerade eine absolut high-end ausgestattete Version eines Wohnmobils hat, mit einer Nasszelle, dann ist man halt auf sanitäre Anlagen, zum Beispiel auf Campingplätzen, angewiesen. Ja. Und die könnten so manche Menschen, wenn sie so Heimscheißer sind, auch ganz schön herausfordern. Ja, oder man lässt die Sonnenbrille beim Duschen auf, damit alles nicht ganz so schlimm schmutzig aussieht. Ja, da gibt es auf jeden Fall so ein paar Exemplare. Ja, da möchte man eigentlich sich nicht lange aufhalten, aber es geht halt dann nicht anders meistens. Ein kleiner geheimer Traum auf meiner endlosen Eimerliste ist ja auch mein eigener Campingplatz. Also wenn ich mal alt bin, würde ich gern einen haben. Ich würde einen leiten, da wohnen, damit immer was los ist, immer was zu tun. Leute von überall her mir ihre Geschichten aus aller Welt bringen. Ja, klar, mein Campingplatz wäre natürlich nicht lang ein Geheimtipp, sondern bald eine Campingplatzlegende, sicher. Es gibt da so einen Businessplan in meinem Kopf, den erweitere ich bei jedem Aufenthalt auf einem Platz. Ja. Also wenn jemand ihn für mich oder mit mir verwirklichen will, schreibt mir gerne eine E-Mail an kontakt@hyperfokus.de. Ihr werdet es nicht bereuen. Ja, und ich schreibe mir eben auch immer auf, welche Dinge ich richtig blöd finde bei einem Campingplatz. Dann markiere ich mir natürlich die Campingplätze auch, damit ich da nicht nochmal hinfahren muss. Also ich habe mal für euch zusammengestellt meine persönliche Top 10 der am meisten nervenden Dinge auf einem Campingplatz. Erstens, es gibt keine Bäume. Zweitens, man muss die Brötchen vorbestellen. Drittens, irgendwelche Kinder, die bei uns abhängen wollen, die man nicht mehr los wird. Gut, da kann jetzt der Campingplatz nichts dafür, aber das passiert eben, wenn man so rumsteht mit anderen auf einem Platz. Das gleiche gilt für Smalltalk Alert. Viertens, Leute, die übereifrig helfen oder was wissen wollen über den Camperausbau. Das passiert uns tatsächlich relativ oft, weil. Ja, da würde ich auch jammern, Egon. Weil, ja, die Leute einfach sehen, dass der Camper selbst ausgebaut ist, relativ schnell, wenn eben die Luke auf ist sozusagen. Und dann kommen die natürlich und fragen auch ganz nett, darf ich mal schauen? Und wie haben sie das gemacht? Und wie, ah ja, haben sie das selber gemacht und so. Und ja, das kann schon mal mitunter recht nervig sein. Das passiert ja meistens, ja, wenn man irgendwie gerade angekommen ist und eigentlich erstmal, ja, seine Ruhe haben will. Aber die Leute sind halt neugierig, ja. Das ist eben so. Auch die Menschen, die, na, sagen wir mal so, Ü60, das sind meistens, ja, männlich sozialisierte Personen über 60, die übereifrig helfen wollen. Die kommen dann und bauen irgendwelche Sachen auf, die man sich gerade hingelegt hat oder so für einen. Das ist nett, aber meistens ist es einfach, ja, ungefragt und übergriffig, leider. Ja, übergriffig. So, fünftens, Duschen, die Geld kosten und nach einer Minute trotzdem kalt werden. Das finde ich eine absolute Schweinerei. Also man muss dann quasi erstmal an der Rezeption irgendwelche Blankomünzen eintauschen. Und die sind dann quasi für die Dusche oder auch für die Waschmaschine oder was auch immer. Und da wirft man also dann die Blankomünze nach, wenn die Dusche wieder kalt geworden ist. Und das ist wirklich, es gibt wirklich Duschen, die werden super schnell wieder kalt und das schafft man gar nicht. Selbst gerade wenn man seine Haare waschen will und vielleicht jetzt nicht gerade einen Kurzhaarschnitt hat, das schafft man einfach nicht, ja. Und jeder weiß, man kann Haare nicht kalt waschen. Das geht nicht. Das Shampoo geht einfach niemals raus. Ja, sechstens. Ich liebe ja Campingplätze mit Animationsprogrammen. Das finde ich richtig geil, weil da immer irgendwie was los ist. Aber es gibt einfach auch das Too Much. Es gibt Campingplätze, die machen, keine Ahnung, jeden zweiten Tag Feuerwerk oder sowas. Das ist einfach, also es ist meistens irgendwo ganz im Süden der Fall, irgendwelche crazy großen Campingplätze, die ich eigentlich geil finde, wo so eigene Eisdiele, eigener Bäcker und so weiter alles drauf ist auf dem Gelände. Aber diese übertriebenen Animationsprogramme, Musicals aufführen, Feuerwerk machen, also da gibt es wirklich die absurdesten Veranstaltungen. Ja, das ist ganz weit weg von eben mal ein bisschen Karaoke oder auch, was ich schön finde, so, ja, so kleine Tanzkurse oder so für RentnerInnen. Das ist eigentlich ganz schön. Aber es gibt einfach so Halligalli-Dinger, wo man einfach denkt nachts, ich will jetzt verdammt nochmal schlafen und habe keinen Bock mehr darauf, das zu hören. Also da muss ich sagen, sechstens, Animationsprogramm bis spät in die Nacht nervt hart. Siebtens. Die liebe, gute alte Schranke zum Ein- und Ausfahren des Campingplatzes auf den Campingplatz. Genau, da muss ich sagen, gibt es Campingplätze, vor allem in Deutschland natürlich, wo es eine Mittagspause gibt. Die Schranke hat eine Mittagspause, Mittagsruhe. Und man kann dann eine Stunde oder manchmal sogar 2 Stunden einfach nicht rein und nicht raus. Das ist super uncool und nervt. Achtens. Ja, das ist auch so ein Punkt. Hunde dürfen nur vor 8 Uhr morgens und nach 21 Uhr an den Strand. Leute, was sollen die armen Hunde den ganzen Tag machen? Die schwitzen sich doch zu Tode. Die wollen auch schwimmen gehen. Die wollen auch mitkommen an den Strand und spielen und Stöckchen holen und Muscheln buddeln. Warum dürfen die nur ganz früh morgens, wo sie nicht mal schwitzen, wo die viele Hunde sogar einfach noch pennen, warum sollen die da schwimmen gehen? Nach 21 Uhr, sorry, also wirklich echt nicht. Dann gibt es ja da aber auch noch den Fall, wenn dann der Strandzugang auch noch gesperrt ist. Also da gibt es manchmal so Tore, wo man Codes eingeben muss, dass man rauf kann. Und es macht dann vielleicht halt einfach schon um 20 Uhr dieses Tor zu. Und die Hunde dürfen aber erst nach 21 Uhr an den Strand. Macht irgendwie keinen Sinn, oder? Tja. Neuntens. Keine oder nur leise Musik auf den Klos, sodass jeder Pups zu hören ist. Ja, das geht auf jeden Fall auch gar nicht. Da verrate ich euch einen kleinen Teil meines Businessplans für meinen eigenen Campingplatz. Es wird dort tatsächlich Playlisten geben, die da laufen werden. Und da werde ich mich hinsetzen, werde die Songs, Tracks, Lieder raussuchen, die perfekt alle Geräusche des Stuhlgangs, sorry, perfekt abdecken. Ja, sei es mit irgendwelchen lustigen Bässen oder mit, ja, keine Ahnung, meinetwegen Heavy Metal, ich weiß es nicht, aber da wird es auf jeden Fall eine Anti-Stuhlgang-Geräusch-Playlist geben, die da laufen wird. Weil ich finde es wirklich absolut unangenehm und ich spreche jetzt auch für Peter, der mir immer erzählt, wie schrecklich es ist, wenn er auf Toilette geht und denkt, neben ihm muss einer, stirbt einer gerade. Ungelogen, das hat er so gesagt. Dann weiß ich nicht, ist vielleicht cooler, wenn man das nicht mit anhören muss, ja, so. Und zehntens, und das ist tatsächlich wirklich ein absolutes Ding, was gar nicht mehr geht, vor allem nicht in 2024, wirklich nicht, null Internet und WLAN, nur mit kostenpflichtig, aber nur 3 Schritte um die Rezeption herum. Das gibt es wirklich noch. Das war jetzt kürzlich erst an dem Campingplatz an der Ostsee so. Da waren wir zum Glück nur eine Nacht. Nee, 2 Nächte. Oh Gott, wir waren 2 Nächte da. Da war ich wirklich viele, viele Stunden offline. Was vielleicht auch gar nicht schlecht ist, wenn man das aber auch mal geplant hat. Es ist doof, wenn man viel zu tun hat und noch, ja, das Internet zum Arbeiten braucht, dann ist es richtig beschissen. Und genau, sind wir mal ehrlich, jeder von uns möchte einfach auch mal in Ruhe daddeln. Und das ging halt einfach nicht. Und ich finde, ja, das geht halt nicht, ne? Es war wirklich schon vor der Einfahrt des Campingplatzes gab es schon kein Internet mehr. Und dann war das halt einfach Ende Gelände. Dann konnte man sich eine zum Voucher kaufen. Wie heißt das eigentlich? Voucher? Voucher? Mit einem Zugang für das WLAN, aber das WLAN ist ungelogen einfach nur auf so drei Bänken, die halt an der Rezeption stehen. Da empfängt man das ansonsten gar nicht. Also deswegen null Internet auf einem Campingplatz ist absoluter Platz 10. So, und wer gut aufgepasst hat, und der hat jetzt gemerkt, dass ich die Top 10 falsch rum vorgetragen habe. Das finde ich total witzig gerade. Habe ich selber überhaupt nicht gemerkt. Erst am Schluss, weil man dann ja immer sagt, und auf Platz 1 der absolut nervigsten Dinge auf einem Campingplatz ist, naja, und das habe ich eben nicht gemacht, ich habe jetzt einfach 1 bis 10 runtergerattert. Wobei bei mir jetzt also Platz 10 das Schlimmste oder in dem Fall das Nervigste auf einem Campingplatz das fehlende Internet ist. Also sorry Leute, lacht euch kaputt über mich, dass ich das jetzt verkackt habe, aber ich habe einfach keinen Bock, das Ganze jetzt nochmal aufzunehmen, weil ich einfach keinen Bock habe. So, fertig. Macht mir keinen Spaß. Ja, und dann gibt es noch für euch am Ende ein paar, ja, Dinge, die mir so passiert sind oder die uns passiert sind in der Kategorie ADHS im Urlaub ist auch an jedem Ort ein Handtuch liegen lassen, sich am Ende mit dem kleinen Zauberhandtuch von Karls Erdbeerhof abtrocknen. Zu viert. Beim Arbeiten im Camper den aufgeklappten Laptop runterschmeißen, weil man das Fenster aufmachen will. Den halben Tag beim Apple-Reparaturservice hocken, um am Ende zu erfahren, dass die Reparaturkosten zu hoch sind und mit einem niegelnagelneuen MacBook den Laden wieder zu verlassen. Urlaubsbudget minus 1.800 Euro. Die Fähre falsch buchen, um am Ende noch draufzahlen zu müssen. Immer wieder zu lange Strecken fahren und am Ende zu wenig Zeit und Nerven für die Stellplatzsuche, die Abendroutine der Kinder und seine eigenen Bedürfnisse zu haben. In diesem Sinne, Leute, ist das jetzt das Ende der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe bestimmt das ein oder andere vergessen, aber nimmt es mir nicht krumm. Ich bin ja immer noch im Urlaub. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es weitergeht mit den Hyperfokus-Episoden. Das hat mir doch ein bisschen gefehlt, so jede Woche ein bisschen was dazulassen. Und genau, wie ihr zwischenzeitlich gemerkt habt, habe ich einen Online-Shop endlich releasen können, meinen ersten Online-Shop. Und wenn ihr da was shoppen wollt, dann bekommt ihr mit dem Rabattcode Hyperfokus, Doppel-S hinten, ihr wisst, ja, 5% Rabatt auf alles, was ihr in dem Shop shoppen könnt. Schaut auf jeden Fall mal rein. Den Link packe ich euch in die Shownotes. Ja, und dann möchte ich euch auch nochmal dazu animieren, gerne, gerne, gerne meinen Podcast zu abonnieren und zu liken. Und wenn ihr irgendwas loswerden wollt oder auch mal zu Gast sein wollt bei mir, dann schreibt mir doch bitte auch an kontakt@hyperfokus.de und kommt doch auch mal bei Instagram vorbei. Da gibt es auch jede Menge für euch mit mir uns zusammen zu erleben. Genau, so, jetzt wird es langsam wuschig hier, deshalb sage ich jetzt Tschüssi und bis bald. Küsschen.